Deutschlandfunk. Sport am Samstag.
Es ist eine kleine Sensation in der Basketball-Bundesliga. In den Playoffs um den Einzug in die Finalrunde um die Meisterschaft hat gestern Abend Ulm in einem sehr knappen Spiel den FC Bayern in der Verlängerung mit 104 zu 102 besiegt und den Pokalsieger so aus den Playoffs geworfen. Heute Abend könnte Bonn nachziehen gegen Ludwigsburg. Eine mögliche Finalpaarung, mit der vor der Saison wohl nur wenige gerechnet haben. Und deshalb habe ich Manuel Baranjak angerufen, der als Journalist die BBL beobachtet. Und ich habe ihn gefragt, ob ihn der Coup der Ulmer gestern überrascht hat.
Also vor dem Start der Playoffs auf keinen Fall, muss ich zugeben. Sie sind ja nur als Hauptrunden-Siebter in die Playoffs gestartet. Wohingegen nach der Serie im Viertelfinale gegen Berlin habe ich Ulm auf jeden Fall schon Chancen gegen München zugerechnet. Das ist jetzt der Sweep, also das 13-0. Damit habe ich nicht gerechnet, habe mich Ulm schon positiv überrascht.
Wie kommt es, dass Ulm in diesen Playoffs so stark ist? Ich habe im Dezember ein Spiel in der Halle von Ulm gesehen, Ulm gegen Alba Berlin. Da hat Alba noch mit einem sehr stattlichen Vorsprung von, ich glaube, damals waren es 30 Punkten, gewonnen. Wieso ist Ulm jetzt in den Playoffs einmal so stark?
Ich denke, Ulm hat das geschafft, was eigentlich jedes Team gerne möchte, den besten Basketball am Höhepunkt der Saison, also zum Playoff-Start zu spielen. Und wenn Sie sagen, Sie haben Ulm im Dezember gesehen, da war ja zum Beispiel ein Spieler wie Bruno Caboclo, der brasilianische Center, noch nicht im Kader. Da hat es Ulm sowohl mit ihm als auch mit Brandon Paul, einem Flügelspieler, geschafft, wirklich starke Nachverpflichtungen zu tätigen. Und diese Nachverpflichtungen und dann auch dieser Punkt, den besten Basketball am Höhepunkt der Saison zu spielen, sowie wirklich eine gute Teamhierarchie zu implementieren, wo jeder Spieler weiß, was die Rolle ist, das hat dazu geführt, dass Ulm jetzt wirklich bis in die Finals vorgestürmt ist.
Warum hat Ulm das in den vergangenen Jahren so nicht geschafft, dass sie in den Playoffs weit gekommen sind? Das ist ja jetzt auch schon ein paar Jährchen her.
Man muss natürlich auch sagen, was für Strukturen oder was für finanzielle Bedingungen vorherrschen in Ulm. In den letzten Jahren ist es ja schon so gewesen, dass ein Team wie Alba Berlin teilweise auch dominiert hat oder auch, dass der FC Bayern München häufig in den Finals war. Oder wenn wir noch weiter zurückgehen, Rose Bamberg, die jetzt nicht mehr so stark sind wie vielleicht vor einem halben Jahrzehnt. Deswegen ist Ulm eigentlich von den Rahmenbedingungen her vielleicht ein Team gewesen, das eigentlich immer um die Playoffs mitspielen kann, auch Potenzial hat, ins Halbfinale einzuziehen, aber das ist jetzt nicht die Regel, sag ich mal. Deswegen, da muss viel zusammenkommen. Ich denke, Ulm ist ein Team, das schon auch in der Vergangenheit bewiesen hat, dass es gut nachverpflichten kann. Und ich denke, Ulm ist auch eine Mannschaft, die gerne gewisse Risiken eingeht bei Verpflichtungen von teilweise europäischen Nachwuchsspielern, die dann vielleicht nicht so erfahren sind. Und da ist natürlich auch immer eine Frage, wie konstant sind solche Spieler? Nichtsdestotrotz, finde ich, hat Ulm auch in der Vergangenheit bewiesen, dass wirklich ein gutes Wörtchen in den Playoffs mitreden können.
Heute Abend spielt jetzt Bonn gegen Ludwigsburg um den zweiten Platz in den Meisterschafts-Playoffs und könnte ja auch mit dem dritten Sieg tatsächlich auch schon das Ticket für die Finalrunde lösen. Was machen die Bonner in dieser Saison richtig? Sie haben ja immerhin vor zwei Wochen auch die Champions League gewonnen.
Ich glaube, viel liegt wirklich am Cheftrainer, an Thomas Isalo, der jetzt das zweite Jahr in Bonn ist und mit ihm ging wirklich so ein positiver Umschwung einher in Bonn. In der Saison davor waren sie nur 13., davon nur 15. Also meiner Meinung nach hat es wirklich viel mit ihm zu tun und mit dem System, das er auch eingebracht hat. Er spricht persönlich auch gerne lieber von der gemeinsamen Sprache, die ein Team spricht. Und wenn ich jetzt in der Metapher des Trainers bleiben möchte, dann hat für mich kein Team in dieser Saison so flüssig seine eigene Sprache gesprochen wie Bonn. Das soll heißen, es kommt eigentlich selten vor, dass man irgendwie den Eindruck hat, okay, in der Offensive weiß mal ein Spieler nicht, wo er hinzulaufen hat, welche Aktion er bringen muss. Genauso defensiv ist es nie so, dass jetzt, oder selten, sagen wir so, dass man nicht weiß, wo man hinrotieren muss und aushelfen muss. Und da stimmt es einfach sowohl offensiv wie defensiv. Und meiner Meinung nach geht viel auf Coach Isalo zurück.
Jetzt haben Sie eben gerade selbst schon die beiden Teams angesprochen, die die vergangenen Jahre in der Basketball-Bundesliga dominiert haben, nämlich Alba Berlin und den FC Bayern München. Ist die Phalanx dieser beiden großen und ja auch sehr finanzstarken Clubs jetzt gebrochen oder ist das ein Ausreißer in dieser Saison?
Gebrochen würde ich nicht sagen. Also ich denke wirklich, das ist in dieser Saison ein Ausreißer. Das liegt vor allem an den Stärken von Bonn und Ulm, wobei man natürlich auch sehen muss, ich habe es gerade angesprochen mit Bonn in der Vergangenheit, das kann auch natürlich auch wieder anders aussehen, genauso wie Ulm. Da kann auch mal ein Playoff-Einzug nicht klappen. Ich denke, bei München und Berlin, aufgrund der finanziellen Stärke, wie Sie angesprochen haben, werden sie auch immer Meisterschaftskandidaten bleiben. Ich denke, interessant in Zukunft wird es dennoch sein, da beide Teams ja auch in der Euroleague spielen und dort in der Vergangenheit immer mehr Teams auch in der Euroleague spielen, dementsprechend der Spielplan schwieriger wurde. Und das ist natürlich auch ein großer Faktor dafür, dass diese Teams wirklich eine hohe Belastung haben und die gerade bei München und Berlin auch ein negativer Faktor sein kann. Und wenn man jetzt sieht, dass die Euroleague vielleicht auch erweitern will, ihre Teams. Ich glaube, in 2 Jahren vielleicht auf 20 Teams, in naher Zukunft vielleicht sogar noch mehr auf 24. Ist, glaube ich, aufgrund dessen immer möglich, dass es mal so einen Ausreißer geben kann. Nichtsdestotrotz denke ich nicht, dass wir ja sehen werden, dass diese Teams häufig im Viertelfinale oder jetzt Halbfinale ausscheiden werden.
Sie sprechen die hohe Belastung der Teams an und auch in diesen Playoffs in der Basketball-Bundesliga haben wir wieder gesehen, relativ viele Spieler sind tatsächlich auch verletzt von den Teams, die eine sehr hohe Spielbelastung haben. Ist die Belastung für die Teams zu hoch?
Meiner Meinung nach, wenn wir jetzt vor allem auf die Euroleague-Teams schauen, ja. Also es ist für diese Teams wirklich schwer möglich, während der Saison wirklich ein geregeltes Training durchzuführen. Auf der einen Seite sind es die tatsächlichen Spiele, auf der anderen Seite auch, was sehr schwierig ist, natürlich die Reisen. Es ist nicht so, dass BBL-Teams wie München und Berlin so komfortabel reisen können wie vielleicht in der NBA mit eigenen Fliegern. Das heißt, da ist wirklich die Reise auch wirklich Reisestrapazen gegeben. Und man sieht ja auch, dass dann auch noch das Thema Nationalmannschaft kommt. Es gibt jetzt Nationalspieler bei Berlin, wie Maodolo, der ja auch schon in der vergangenen Saison praktisch von Saisonende in die Nationalmannschaftsvorbereitung kam für die Europameisterschaft, da schon nicht ganz fit war. Und wenn Spieler wirklich nie so eine richtige Pause im Sommer haben, ja, zieht sich das natürlich auch. Und da denke ich, dass die Belastung eigentlich gerade für Euroleague-Teams eigentlich zu hoch ist.
Wie kann man das ändern?
Tja, da müssten sich Vertreter der Euroleague und vielleicht auch Vertreter der Verbände, sei es jetzt FIBA oder national, zusammensetzen. Ist natürlich auch so ein bisschen ein Machtspiel. Die Euroleague hat irgendwann mal vor wenigen Jahren beschlossen, wir wollen unseren Wettbewerb erweitern mit mehr Teams. Da kann natürlich auch dann die nationale Liga wenig dagegen sagen. Und letztendlich sind meiner Meinung nach die Spieler die Leidtragenden. Ob jetzt die Euroleague sagen würde, okay, wir machen wieder wenige Spiele oder die FIBA beschließen würde, nee, wir ziehen den Punkt der Nationalmannschaftsfenster während der Saison zurück, ist auch fraglich. Also es ist teilweise so ein Machtspiel zwischen Verbänden, wo ich schwer einschätzen kann, ob das wirklich zu lösen ist.